NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Beim Angriff von Demonstranten auf die israelische Botschaft in Kairo hat es mehrere Tote und Hunderte von Verletzten gegeben. Wir berichten aus der ägyptischen Hauptstadt und über die Reaktionen in Israel auf diese brutalen Ausschreitungen. Die Bundesregierung will Finanzstaatssekretär Asmussen als Nachfolger von Chefvolkswirt Jürgen Stark in die Führungsspitze der Europäischen Zentralbank schicken. Das hat Bundesfinanzminister Schäuble beim Treffen der Finanzminister in Marseille bekannt gegeben. Mit den Ergebnissen dieses Gipfels beschäftigt sich dann auch unser Kommentar. Und wir informieren Sie über die wichtigsten Ereignisse vom Sport an diesem Samstag. Beunruhigende Nachrichten erreichen uns aus Ägypten. Tausende von Demonstranten haben gestern Abend die israelische Botschaft in Kairo angegriffen. Bei den anschließenden blutigen Zusammenstößen mit der Polizei hat es nach Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums mindestens 3 Tote gegeben. Hunderte von Menschen sind verletzt worden. Der Botschafter Israels, seine Familie und weitere Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung wurden in einem Militärflugzeug nach Israel ausgeflogen. Ägyptische Sondereinheiten mussten 6 Wachleute aus der israelischen Vertretung in Sicherheit bringen. Angesichts der politisch enorm aufgeheizten Stimmung ist Ägyptens Übergangsregierung heute zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Zur aktuellen Lage aus Kairo, Cornelia Wiegerhoff.
Soldaten haben Posten bezogen vor dem Gebäude der israelischen Botschaft in Kairo. Der Verkehr auf der Straße davor läuft wieder weitestgehend normal. Doch die Blicke der Passanten gehen immer noch nach oben Richtung Dach. Dort weht seit gestern Abend weithin sichtbar die ägyptische Flagge. Einer der Demonstranten hatte sie unter dem Jubel der Menschenmenge auf dem Botschaftsgebäude platziert, nachdem Israels Fahne abgerissen worden war. Dass es bei den Protesten vor der Botschaft jedoch nicht nur um Symbole ging, beweisen eine von Demonstranten teilweise eingerissene Schutzmauer und ausgebrannte Polizeifahrzeuge. Mindestens 3 Menschen seien getötet worden, mehr als 1000 seien verletzt, so die dramatische Bilanz des ägyptischen Gesundheitsministeriums, die schwerer wiegt als jeder Sachschaden. Die Fernsehbilder von gestern Abend zeigen, dass sich mehrere tausend Menschen vor der israelischen Botschaft versammelt hatten. Sie waren von der deutlich größeren, aber völlig friedlichen Demonstration auf dem Kairoer Tahrirplatz, bei dem gegen den Militärrat protestiert wurde, weitergezogen. Vor der israelischen Botschaft protestierte die Masse dann dagegen, dass im August 5 ägyptische Grenzsoldaten von israelischen Sicherheitskräften erschossen worden waren. Die Israelis hatten im Grenzgebiet militante Islamisten verfolgt. Die tödlichen Schüsse sorgten zwischen Ägypten und Israel für schwere diplomatische Spannungen. Auch Ägyptens Ministerpräsident Issam Sharaf hatte Israel mit Konsequenzen gedroht. Das Blut der Ägypter ist zu wertvoll, als dass es ohne Antwort vergossen werden dürfte, schrieb er im August auf Facebook. Gestern kam es nun zu erneutem Blutvergießen in Kairo vor der israelischen Botschaft. Deutlich waren dort am Abend Schüsse zu hören. Zur Todesursache der mindestens 3 Opfer der Krawalle wurde jedoch nichts Genaues bekannt. Ein Mann sei an einem Herzinfarkt gestorben, so der stellvertretende ägyptische Gesundheitsminister Hamid. Dass sich die ägyptische Polizei nach dem Sturm auf die israelische Botschaft irgendwann nicht mehr nur mit Gummigeschossen und Schlagstöcken, sondern auch mit scharfer Munition durchzusetzen versuchte, beweisen deren Patronenhülsen, so dieser junge Ägypter heute Morgen vor Ort. Schauen Sie hier, das sind Hülsen von richtiger Munition und hier sind die Tränengaskanister. Der ägyptische Ministerpräsident Issam Sharaf rief sein Kabinett zur Sondersitzung ein. Er habe sogar seinen Rücktritt angeboten, berichtet der Nachrichtensender Al Arabiya. Doch der seit dem Sturz Mubaraks herrschende Militärrat habe einen Rücktritt abgelehnt. Auch außenpolitisch steht Ägypten unter Druck, nachdem die Mitarbeiter der israelischen Botschaft von ägyptischen Polizeikräften in Sicherheit gebracht werden mussten und der Botschafter selbst mit einer israelischen Militärmaschine ausgeflogen wurde, bezeichnete Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu den Angriff als einen ernsthaften Vorfall. Auch US-Präsident Barack Obama zeigte sich sehr besorgt. Die Eskalation bei der Erstürmung der israelischen Botschaft durch gewaltbereite Demonstranten wirft Fragen auf und kein gutes Licht auf das neue Ägypten, das sich seit 7 Monaten mit dem mühsamen Übergang Richtung Demokratie quält. Eine der stärksten oppositionellen Jugendbewegungen distanzierte sich heute von den Randalierern. Sie erklärte heute, die Anhänger des gestürzten Präsidenten Mubarak ständen hinter den Ausschreitungen. Die Kräfte des alten Regimes versuchten, Ägypten ins Chaos zu stürzen und das öffentliche Bild der Revolution zu beschädigen.
Soweit Cornelia Wegehaff zur Situation in Kairo. Ägypten im September 2011. Der arabische Frühling scheint auf einmal ziemlich weit weg zu sein. Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat die gewaltsame Erstürmung der israelischen Botschaft in Kairo verurteilt. Westerwelle erklärte heute in Berlin, er erwarte von den ägyptischen Behörden, dass sie entsprechend ihrer internationalen Verpflichtungen den Schutz der Botschaft Israels sicherstellen. Eine weitere Eskalation müsse unbedingt vermieden werden. Zu den Reaktionen in Israel und zum Verhältnis zwischen Israel und Ägypten nach diesen Ausschreitungen in der vergangenen Nacht. Informationen aus Tel Aviv von Thorsten Teichmann.
Die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern sind belastet, aber nicht abgebrochen. Ein Stellvertreter der Botschaft sei in Kairo geblieben, heißt es von offizieller Seite. Der Botschafter selbst, Angestellte, deren Familien und weitere Israelis waren in der Nacht bereits ausgeflogen worden. Die Evakuierung war offenbar nur möglich mit Unterstützung der ägyptischen Sicherheitskräfte. Der israelische Online-Dienst Ynet zitiert Ministerpräsident Netanyahu mit einem Dank an das ägyptische Militär. Gleichzeitig dürfe Ägypten nicht ignorieren, dass der Sturm auf die Botschaft eine ernste Verletzung des Friedens mit Israel sei. In der Nacht hatte sich auch US-Präsident Obama eingeschaltet. Er habe Ministerpräsident Netanyahu in einem Telefongespräch alle Schritte erklärt, die Washington unternehme, um die Situation zu beruhigen, meldet Ynet. Israels Verteidigungsminister Barak habe seinen US-Kollegen Panetta um Hilfe beim Schutz der israelischen Botschaft in Kairo gebeten. Es scheint, als bemühe sich die israelische Regierung, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Israel ist auf Kairo angewiesen, zum Beispiel beim Schutz der gemeinsamen Grenze. Die Beziehungen beider Staaten hatten sich Ende August zusätzlich verschlechtert nach den Terroranschlägen in der Nähe von Eilat. Die Angreifer waren offenbar über Ägypten nach Israel gelangt. Im Kampf gegen die Attentäter und bei Vergeltungsaktionen gegen mutmaßliche Drahtzieher hatte das israelische Militär auch ägyptische Grenzposten getötet. In der Folge gingen immer wieder hunderte Demonstranten vor die Botschaft in Kairo. Aber das ist nicht das einzige Problem in den Beziehungen. Israel bekommt 40% seiner Gasimporte aus Ägypten. Der Vertrag wurde zu Zeiten von Machthaber Mubarak unterzeichnet. Viele Ägypter glauben auch deshalb, dass Israel zu wenig für die Rohstofflieferungen bezahlt. Im Juli allein zählten die Behörden 3 Anschläge auf die Trasse. Zwar hat die Mehrheit der Ägypter wahrscheinlich kein Interesse an einer Auseinandersetzung mit Israel. Die Bevölkerung kämpft mit anderen Problemen wie fehlendem Wasser und Nahrungsmitteln. Aber der Sturm auf die Botschaft zeigt, wie schwierig das Verhältnis ohne Diktator Mubarak für Israel geworden ist.
Soweit der Bericht aus Tel Aviv von Thorsten Teichmann. Die finanzielle Unterstützung des schwierigen demokratischen Wandels in Ägypten sowie in Tunesien, Marokko und Jordanien war ein zentrales Thema beim heutigen Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 7 wichtigsten Industriestaaten und Russlands, der G8. Und natürlich ging es bei diesem Gipfel in Marseille zudem um die Hiobsbotschaft vom angekündigten Rücktritt des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank, Jürgen Stark. Diese Personalie schlägt am Tag danach noch hohe Wellen, auch in Marseille am französischen Mittelmeer. Informationen von unserem Korrespondenten Johannes Duchow.
Bei der deutschen Delegation in Marseille ging es heute erst einmal wieder um eine Personalie. Jörg Asmussen wird Nachfolger von Jürgen Stark im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Nach den Kursstürzen am Freitag wollte die Bundesregierung offenbar nicht das Risiko eingehen, die Entscheidung über diesen für die Euro-Stabilität wichtigen Posten zu verschieben. Asmussen, der noch bis Dezember Staatssekretär im Bundesfinanzministerium bleibt, ist wohl bewusst, dass er noch mehr als in seinem bisherigen Job Einfluss auf die europäische Währung hat.
Ich will das gerne tun in einer Phase, in der wir alle arbeiten müssen, die Stabilität des Euros und die Stabilität der Eurozone insgesamt zu sichern.
Für das eigentliche Thema des Treffens hatten sich die 8 alten Industrienationen in der G8-Gruppe etwas mehr als 4 Stunden Zeit genommen. Die Hilfe für die neuen arabischen Demokratien sollte koordiniert werden. Mit dabei deshalb die Finanzminister Tunesiens und Ägyptens, Vertreter des libyschen Übergangsrats und 2er Länder, von denen die G8-Gruppe offenbar annimmt, dass auch sie sich einem Demokratieprozess unterwerfen werden, die beiden Königreiche Marokko und Jordanien. Die Hilfe war Ende Mai im Sebat Deauville von den G8-Regierungschefs beschlossen worden. Seither, so berichtete es nun der gastgebende französische Finanzminister François Baroin, hätten sich die Hilfszusagen auf 38 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Doch Bundesfinanzminister Schäuble verweist auch auf andere Bestandteile der Hilfe.
Wichtig ist natürlich, was wir an Beratung, an technischer Hilfe anbieten, was in diesem Prozess sich auch erst allmählich entwickeln muss.
Deutschland will sich besonders im Erziehungssektor einsetzen, andere Länder im Bereich Straßenbau oder Telekommunikation. In Libyen sollen Erdgas- und Erdölleitungen wieder in Betrieb gesetzt werden. Gearbeitet wird nach Entwicklungsplänen, die die Länder selbst ausgearbeitet haben. Und die Hilfen sind nicht, so sagt es zumindest Finanzminister Schäuble, daran gebunden, für welchen politischen Weg sich die jungen Demokratien entscheiden.
Es wird keinem dieser Länder von irgendjemand vorgeschrieben, welche Ordnung sie machen sollen. Das kann man nicht von oben oktroyieren, sondern die müssen das selber. Wir bieten nur Rat und Dialog an.
In der kurzen Zeit, die den Politikern in Marseille zur Verfügung stand, hat es offenbar etwas Verwirrung gegeben. Bei den Hilfsgeldern sprachen verschiedene Minister von sehr unterschiedlichen Beträgen. Klar war dagegen, das meiste Geld, das Ägypten, Tunesien, Libyen und später Marokko und Jordanien zur Verfügung gestellt wird, sind Kredite und keine Geschenke.
Das waren Informationen von Johannes Duchow zum Abschluss des Treffens der G8 in Marseille. Eitel Sonnenschein vermelden die Meteorologen heute für Marseille. Tatsächlich aber haben die Finanzminister und Notenbankchefs der G8 mit enormen Herausforderungen zu kämpfen. Riesige Schuldenberge, Millionen von Arbeitslosen, eine drohende weltweite Rezession und eine drohende neue Bankenkrise. Und dann auch noch die aktuellen Personalquerelen bei Topbankern in der EU. Nach außen hin haben sich die Teilnehmer des Treffens um ein Bild der Harmonie bemüht. Allerdings, am Ende des Gipfels hat es wegen der gravierenden inhaltlichen Differenzen noch nicht einmal eine offizielle Abschlusserklärung gegeben. Ein Kommentar aus Marseille von Martin Bohne.
Wenn man die Unverbindlichkeit von Erklärungen als Maßstab für den Ernst der Lage sehen wollte, dann ist die Lage wohl tatsächlich sehr ernst. Streng genommen war es ja nicht einmal eine Erklärung, worauf sich die 7 Industriestaaten geeinigt haben, sondern lediglich ein mageres Stück Papier, deklariert als abgestimmte Sprachregelung. Darin wird eine starke Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen versprochen. Es seien global abgestimmte Anstrengungen nötig. Nur, was man da gemeinsam machen wolle, wurde nicht gesagt. Es gibt nämlich keinen gemeinsamen Nenner. Zwischen den Amerikanern, die wollen, dass auch die Europäer nach ihrem Vorbild neue Milliarden in die Wirtschaft pumpen, und den Deutschen, die darauf beharren, dass Sparen das beste Konjunkturprogramm darstellt. In der abgestimmten Sprachregelung bekommen beide Antipoden recht. Und obendrein soll jedes Land selbst entscheiden, was es für den besten Weg hält. Unverbindlicher geht es nicht. Die Folgen lassen sich an den Märkten besichtigen. Die Börsen verschärften ihre Talfahrt noch. Ein Signal des Vertrauens war versprochen worden, ein Signal des Misstrauens ist herausgekommen. Der verheerende Eindruck verstärkt sich, dass die Politiker es einfach nicht können, dass sie keinen Plan haben, dass sie nur versuchen, sich durchzuwursteln, in Europa und jenseits des Atlantiks. Es gibt keinen Halt und kein Halten mehr. Dieser fatale Eindruck wird noch vom angekündigten Rücktritt des deutschen Vertreters im Direktorium der Europäischen Zentralbank verstärkt. Jürgen Stark laufen bekanntermaßen die Unterstützungsmaßnahmen der EZB für die Schuldenstaaten gegen den Strich, wie schon Ex-Bundesbankchef Weber zuvor. Die Rücktritte offenbaren die Meinungsverschiedenheiten in der Europäischen Zentralbank. Sie deuten auf einen Einflussverlust der deutschen Stabilitätskultur hin. Eine offene Krise dieser Institution, die für die ganzen Rettungsaktionen und die Stabilität des europäischen Bankensystems von zentraler Bedeutung ist, gießt weiteres Öl in die Euro-Krise. Kein Wunder, dass die Bundesregierung wenigstens in der Nachfolgefrage für Stark nichts anbrennen ließ. Schäuble ließ nicht einmal 24 Stunden verstreichen, bis er seinen Finanzstaatssekretär vorschlug. Dass die Wahl auf Jörg Asmussen fiel, soll klarstellen, dass Deutschland der EZB weiter den Stabilitätsstempel aufdrücken will. Ob das reicht, den Brand einzudämmen, kann bezweifelt werden.
Das war ein Kommentar aus Marseille von Martin Bohne für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die beiden in Berlin verhafteten Terrorverdächtigen sitzen seit gestern Abend wegen Fluchtgefahr in U-Haft. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft erklärte heute, dass die beiden Männer zur deutschen Islamistenszene gehören. Weitere Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen wollte der Sprecher aber nicht mitteilen. Vor dem 10. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 beschäftigen sich mehrere bundesdeutsche Politiker, darunter die Bundeskanzlerin, aber auch der Präsident des BKA, Zierke, mit der Wahrscheinlichkeit eines terroristischen Anschlags in Deutschland. Unterdessen dient die Festnahme der beiden Terrorverdächtigen in Berlin Unionspolitikern wie Bundesinnenminister Friedrich von der CSU dazu, eines ihrer absoluten Lieblingsthemen wieder aufzugreifen: die Vorratsdatenspeicherung. Ein neuer, alter Streitpunkt in der schwarz-gelben Koalition. Einzelheiten von Gerd Diepenbrock in Berlin.
Unmittelbar vor dem 10. Jahrestag des 11. September 2001 und nach dem offenbar vereitelten Anschlag in Berlin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Wachsamkeit aufgerufen. Dem Tagesspiegel am Sonntag sagte Merkel, der Terrorismus stelle weiterhin eine sehr reale Bedrohung dar. Ähnlich sieht dies auch der Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Zierke.
Wir wissen, dass einige Leute sich mit solchen Fragen beschäftigen, durch Auslandsbezüge insbesondere. Aber wir sagen auch, ein Anschlag unmittelbar, nach unseren Erkenntnissen, steht nicht bevor in Deutschland.
Zierke sprach im Südwestrundfunk von rund 130 Gefährdern, von denen man wisse, dass sie in Ausbildungslagern waren oder Ausbildung in Bombenbauen hätten. Sorgen bereiten dem BKA-Chef fanatisierte Einzeltäter wie der Attentäter vom Frankfurter Flughafen. Schon länger sei zu erkennen, dass sich Terrorgruppen bemühten, einzelne Personen zu motivieren, ohne dass es zu persönlichen Kontakten zwischen den potenziellen Tätern und den Terrorgruppen kommen müsse. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, kritisierte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur DAPD, die Antiterrorgesetzgebung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sei überstürzt gewesen und hätte zudem zu erheblichen Einschränkungen von Bürgerrechten geführt. Dem widersprach der damalige Innenminister Otto Schily, SPD, die Gesetze hätten sich als erfolgreich erwiesen. Er könne nicht feststellen, dass irgendjemandem irgendein Nachteil entstanden ist. Dies sieht auch Bundeskriminalamtschef Zierke ähnlich.
Ich kann nicht erkennen, dass wir überzogen haben, dass wir nicht besonnen genug reagiert haben. Und immer wenn ich gefragt werde, wie oft habt ihr denn die Online-Durchsuchung eingesetzt, dann sage ich so 4 bis 5 Mal im Jahr. Aber jetzt kann man daraus ja nicht den Schluss ziehen und sagen, na, wenn ihr nur so wenig diese Maßnahme gebraucht, dann braucht ihr sie nicht mehr. Das wäre ein merkwürdiges Verständnis von Ultima Ratio-Maßnahme.
Im koalitionsinternen Streit um die Vorratsdatenspeicherung fordert die SPD inzwischen ein Machtwort von Bundeskanzlerin Merkel. Schwarz-Gelb gefährde mit dem Dauerstreit die innere Sicherheit in Deutschland, kritisierte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann. Oppermann verwies dabei auf die Festnahme der beiden Terrorverdächtigen in Berlin. Die Sicherheitsbehörden bräuchten für ihre Arbeit endlich die notwendigen Instrumente, deswegen bedürfe es einer raschen Regelung der Vorratsdatenspeicherung. Im Gegensatz dazu bekräftigte Leuthäuser-Schnarrenberger ihre Bedenken gegen die Vorratsdatenspeicherung. Sie sähe sich dabei auf einer Linie mit der Mehrheit der Bürger. Die schwarz-gelbe Koalition streitet seit Monaten um die Speicherpraxis. Während Leuthäuser-Schnarrenberger die vorsorgliche Datenspeicherung strikt ablehnt und stattdessen für das Speichern von Daten im konkreten Verdachtsfall, das sogenannte Quick Freeze, plädiert, fordert Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, eine Vorratsdatenspeicherung für 6 Monate. Eine Einigung zwischen Union und FDP ist nicht in Sicht.
Keine unmittelbare Terrorgefahr in Deutschland und der schwarz-gelbe Streit über die Vorratsdatenspeicherung. Dazu waren das Informationen aus Berlin von Gerd Diepenbrock. Ums Geld, um die Turbulenzen auf den Kapitalmärkten ging es heute auch bei dem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen Linken in Mülheim an der Ruhr. Gastredner Oskar Lafontaine hat dabei vor einer Diktatur der Finanzmärkte gewarnt. Zugleich hat er eine öffentlich-rechtliche Organisation des Bankensektors gefordert zum Schutz vor Zockerbuden, wie Lafontaine sich ausdrückt. Und ganz klar, bei dem Treffen in Mülheim spielte auch die innerparteiliche Auseinandersetzung um die beiden umstrittenen Bundesvorsitzenden der Linkspartei, Gesine Lötsch und Klaus Ernst, eine große Rolle. Aus Mülheim an der Ruhr meldet sich Klaus Schäffer.
Wer erwartet hatte, dass Oskar Lafontaine seinen Auftritt in Mülheim nutzen würde, Kritik an den Bundesvorsitzenden, Gesine Lötsch und Klaus Ernst, zu üben, sah sich getäuscht. Lafontaine versicherte, beide könnten sich seiner Solidarität gewiss sein. Dass ein Glückwunschschreiben an Fidel Castro einen solchen Wirbel verursacht habe, sei lächerlich. Verglichen etwa mit dem Echo, das Waffenlieferungen der Bundesregierung an Saudi-Arabien auslösten.
Würden Sie doch nur Briefe schreiben, wie wir. Wir würden Sie nicht kritisieren.
Bundeschefin Gesine Lötsch, die im Publikum saß, dürfte es mit Erleichterung vernommen haben. Gab es doch sogar Erwartungen, dass Lafontaine seine Mülheimer Rede dazu nutzen könnte, sich selbst noch einmal für den Parteivorsitz ins Spiel zu bringen. Angesichts der auch innerparteilichen Kritik an den beiden bis nächstes Jahr gewählten Vorsitzenden gibt es schon Stimmen im NRW-Landesverband, die sich eine Rückkehr des Saarländers vorstellen könnten. Der riss die 250 Delegierten von den Stühlen. Großer Jubel, als Lafontaine die Banken und die Finanzmärkte geißelte.
Und sollte hier irgendjemand sein, der vom Verfassungsschutz geschickt worden ist, um mitzuschreiben, herzlich willkommen, dann frage ich ihn, warum sitzt du nicht bei der Deutschen Bank oder sonst irgendwo bei den Institutionen, die die demokratische Ordnung dieser Republik seit langem untergraben?
Es war eine Rede, die der Partei Selbstbewusstsein vermitteln sollte. Stolz müsse man darauf sein, in der Linkspartei zu sein. Und stolz könne man auch sein auf das Programm, das im Oktober auf dem Bundesparteitag verabschiedet werden soll.
Wenn einer dann glaubt, von oben herab sagen zu können, was, du bist bei den Linken, ja, dann blicken wir nicht ängstlich unter uns, sondern blicken ins Gesicht und sagen, du noch nicht, dann wird's aber Zeit.
Vor Oskar Lafontaine hatte Gesine Lötsch gesprochen. Auch sie appellierte an die innerparteiliche Solidarität.
Ich bin der festen Überzeugung, dass uns keine Macht der Welt an der Umsetzung dieses Programmes hindern kann. Nur wir selber können uns daran hindern, unser eigenes Programm umzusetzen. Und das wissen unsere Gegner und versuchen, uns gegeneinander in Stellung zu bringen.
Der Beifall für Lötsch fiel deutlich gedämpfter aus. Aber immerhin gab es keinen persönlichen Dämpfer für die angeschlagene Vorsitzende.
Zum Parteitag der Linken in NRW war dies ein Bericht von Klaus Schäffer. Von Mülheim an der Ruhr nun ein großer Sprung nach Libyen. Der UN-Sicherheitsrat will nächste Woche in einer Resolution darüber abstimmen, ob eine Mission der Vereinten Nationen nach Libyen entsandt wird. Der Vorschlag von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon für eine solche Beratermission sei von den Mitgliedstaaten des Gremiums begrüßt worden, hat der Libyen-Sondergesandte von Ban in New York erklärt. Die Mission werde zunächst auf 3 Monate befristet sein und solle der neuen libyschen Führung vor allem bei der Vorbereitung von Wahlen helfen. In dem nordafrikanischen Land gibt es noch immer keine heiße Spur von Ex-Diktator Gaddafi. Zur aktuellen Lage in Libyen, Peter Steffe.
Viele Freiwillige, auch aus dem Großraum Tripolis, werden derzeit rund 40 Kilometer vor Bani Walid zusätzlich zusammengezogen. Sie lassen sich registrieren, ihre Namen werden aufgenommen, woher sie kommen, ihre Blutgruppe. Die Männer bereiten sich auf schwere Gefechte in Bani Walid vor. Dort, rund 160 Kilometer südöstlich der Hauptstadt, halten sich noch immer bewaffnete Gaddafi-Anhänger verschanzt. Offenbar mehr, als die Kommandeure der Rebellentruppe erwartet hatten. Mit 150 war gerechnet worden, nach neuesten Erkenntnissen sollen es aber 1500 Mann sein. Bereits vergangene Nacht gab es schwere Zusammenstöße. Immer wieder wurden Einheiten des Übergangsrates aus Bani Walid heraus beschossen. Stoßtrupps konnten aber inzwischen in 2 Stadtviertel vorrücken, so Abdallah Kenshil, Verhandlungsführer des Übergangsrates. Unsere Leute kämpfen derzeit im nördlichen Teil der Stadt. Sie haben es mit Scharfschützen zu tun. Dort toben auch Häuserkämpfe. Auch im Osten, rund 3 oder 4 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, haben unsere Kämpfer Stellung bezogen, sowie in einigen kleinen Dörfern in der Nähe. Es soll auf beiden Seiten Verluste gegeben haben. Genaue Zahlen liegen allerdings nicht vor. Der finale Angriffsbefehl auf Bani Walid sei noch nicht gegeben worden, sagte ein Kommandeur im arabischen Fernsehsender Al Jazeera. Man hoffe auf einen Aufstand von innen, dass sich die Bürger der Stadt erheben und Gaddafis Soldaten vertreiben. Die militärisch Verantwortlichen hoffen, dass so ein Blutvergießen unter der Zivilbevölkerung weitgehend vermieden werden kann. Die Männer seien allerdings bereit, berichtete ein Kämpfer gegenüber internationalen Journalisten. Wir sind am Stadtrand von Bani Walid. Die Situation ist gut. Wir sind erfolgreich. Wir kommen deutlich voran. Wir sind vorbereitet. Wir haben genug Kämpfer und genug Munition. Seit gestern Abend hat die NATO nach eigenen Angaben rund 40 Luftangriffe auf Stellungen von Gaddafi-loyalen Soldaten geflogen. Unter anderem am heutigen Nachmittag. Dabei sollen Transportfahrzeuge zerstört worden sein. Auch bei Sirte, der Geburtsstadt Gaddafis, gab es offenbar Luftschläge. Dort wurden Abschussvorrichtungen für Raketen und Granaten getroffen. Neben Bani Walid und Sirte sind die Oasenenklave Jufra und die Garnisonsstadt Sabra im Süden Libyens noch immer in den Händen von bewaffneten Gaddafi-Anhängern. Auch hier flog die NATO Angriffe auf militärische Ziele. Wo sich Gaddafi selbst und sein Sohn Saif al-Islam aufhalten, ist weiterhin unklar.
Soweit die Informationen von Peter Steffe zur Lage in Libyen. Bei dem Untergang einer Fähre vor der ostafrikanischen Ferieninsel Sansibar sind viele Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Roten Kreuzes wurden bislang mehr als 200 Leichen an der Küste angeschwemmt oder von Rettungskräften geborgen. Weitere Informationen von unserer Korrespondentin Antje Diekans.
Für viele Menschen, die im Hafen von Sansibar auf Nachrichten von ihren Angehörigen warteten, bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. Immer mehr Tote wurden im Laufe des Tages geborgen, viele Leichen wurden an der Küste angeschwemmt. Die Fähre war in der Nacht zwischen den beiden Hauptinseln Sansibars gesunken. Sie soll völlig überladen gewesen sein. An Bord waren offenbar mehr als 600 Menschen. Der Hubschrauberpilot Nils van Eyck war als einer der ersten an der Unglücksstelle. Wir haben begonnen, nach Überlebenden zu suchen. Nach 15 bis 20 Minuten hatten wir schon viele gerettet. Die Menschen klammerten sich an Matratzen, selbst an Kühlschränke, einfach an alles, das auf dem Boot war und das nicht unterging. Auch Schulkinder waren mit der Fähre unterwegs. Für sie sind gerade die Ferien zu Ende gegangen. Viele befanden sich darum auf dem Rückweg von Verwandten. Die Ursache für das Unglück ist bisher noch unklar. Das Schiff war mehr als 40 Jahre alt und wurde ursprünglich in Griechenland gebaut. Vor 4 Jahren geriet die Fähre schon einmal in Seenot, weil die Motoren ausfielen. Damals ging aber alles glimpflich aus. Die Rettungsarbeiten im Indischen Ozean wurden durch starke Strömungen erschwert. Außerdem fehlte den Helfern offenbar die geeignete Ausrüstung. Viele Fischer fuhren mit ihren Booten raus, um Unterstützung zu leisten und nach Überlebenden Ausschau zu halten. Wir haben die Boote zur Unglücksstelle geleitet. Es waren 2 große Fähren da, aber auch Motorboote für Wasserski. Die Marine wurde rausgeschickt. Wir haben viele Tote gesehen. Ich kann gar nicht sagen, wie viele es waren. Etwa 200 bis 250 Menschen haben wir lebend aus dem Wasser gefischt. Inzwischen wurden weitere Passagiere gerettet. Etwa 320 sollen an Land gebracht worden sein. Die Regierung von Sansibar ließ im Hafen der Hauptinsel Zelte errichten, in denen die Überlebenden versorgt werden können. Einige von ihnen trugen schwere Verletzungen davon. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin gibt es bisher keine Hinweise, dass auch Deutsche unter den Opfern sein könnten. Die Botschaft in Tansania bemühe sich weiter um Aufklärung. Die Gewürzinsel Sansibar ist ein beliebtes Urlaubsziel. Jedes Jahr kommen hierher Zehntausende Touristen aus Deutschland. Die Inselgruppe vor Ostafrika gehört zwar zu Tansania, hat aber eine eigene Regierung.
Fährunglück vor Tansania, dazu waren das Informationen von Antje Diekans. Und damit zu einem ganz anderen Thema, einem sehr viel fröhlicheren, zum Sport an diesem Samstag. Es geht um die 1. und 2. Fußball-Bundesliga, um die Formel 1 und um Boxen. Das Bundesligaspiel Bremen-Hamburg hat ja erst vor rund 25 Minuten angefangen. Frage an meine Sportfachkollegin Daniela Mühlenborn, wie ist der Spielstand?
Ja, im Nordderby steht es noch torlos, 0:0, da ist also noch kein Tor gefallen. Jetzt die Ergebnisse vom Nachmittag, da sind einige Tore gefallen. Der FC Bayern gewann gegen seinen Lieblingsgegner, gegen Freiburg mit 7:0. Die Bayern einfach unwiderstehlich und einer, der hat gleich 4-mal getroffen. Torjäger Mario Gomez, der ist in Topform und dabei so bescheiden.
Der Trainer hat uns gewarnt jetzt nach der Länderspielpause, dass wir nichts zu verschenken haben, auch wenn wir jetzt gut gestartet sind. Und heute haben wir, glaube ich, die Antwort auf den Platz gegeben, jeder Spieler.
Mario Gomez nach dem 7:0-Sieg der Bayern gegen Freiburg. Jetzt gibt es nochmal 7 Tore, aber verteilt auf 2 Spiele. Stuttgart bezwang Hannover mit 3:0 und Mainz unterlag Hoffenheim mit 0:4. Dann Dortmund, der deutsche Meister, der verlor gegen Hertha BSC Berlin mit 1:2. Die 2. Saisonniederlage für die Dortmunder und Trainer Jürgen Klopp, der lieferte die Erklärung dafür.
Weil wir jetzt keinen brillanten Tag erwischt haben und die Hertha einen richtig guten. Wir wussten, was auf uns zukommt, dass die Burschen sehr, sehr kompakt, sehr massiert stehen und dementsprechend schwer war das heute. Und das müssen wir jetzt so akzeptieren, tun wir und weiter geht's.
Ja, lange Gesichter in Dortmund. Bei der Namenscousine Borussia Mönchengladbach dagegen gute Laune pur. Die Gladbacher gewannen gegen Kaiserslautern mit 1:0 und feierten schon den 4. Saisonsieg. Bereits gestern gewann Leverkusen 4:1 in Augsburg und morgen spielen noch Köln gegen Nürnberg und Wolfsburg empfängt Schalke. In der Tabelle führt der FC Bayern vor Mönchengladbach und Leverkusen. Das ist das Spitzentrio. Aber Bremen schielt noch auf Platz 2 und dazu müsste dann heute ein Sieg gegen den HSV her. Im Moment steht es noch 0:0. 2 Ergebnisse aus der 2. Fußball-Bundesliga. Düsseldorf gewann gegen Karlsruhe mit 4:2 und Cottbus und Frankfurt trennten sich unentschieden 3:3. Und Formel 1, großer Preis von Italien in Monza, heute das Qualifikationstraining. Und Sebastian Vettel, der Weltmeister, der hat mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, beobachtet von Sven Pistor.
Sebastian Vettel dominiert auch in Italien die Formel 1. Bei hochsommerlichen 30 Grad im Schatten fuhr er die Bestzeit im Qualifying. Es war seine 10. Pole Position im 13. Rennen dieser für ihn grandios verlaufenden Saison. Damit hat Vettel die besten Karten, um mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt zur Titelverteidigung zu machen. Hinter Vettel startet Lewis Hamilton. In der 2. Startreihe stehen Jenson Button und Ferrari-Pilot Fernando Alonso. Vettels Teamkollege Webber ist 5. Die Silberpfeile pokert mit ihren Reifen. Michael Schumacher startet morgen als 8. vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg. Für den Rennsonntag ist Sonne angesagt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist minimal.
Und noch Boxen. Vitali Klitschko kämpft heute Abend in der Breslauer Fußball-EM-Arena gegen den Polen Tomasz Adamek. Und da geht es um den WM-Titel, um die Krone im Schwergewicht.
Vielen Dank, Daniela Mühlenborn, für diese Informationen zum Sport am heutigen Samstag. Und beim Spiel Bremen-Hamburg steht es immer noch 0:0. Und jetzt geht auch das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info zu Ende. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio verabschiedet sich Claudia Dammann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.